Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch.
Liebe Gemeinde und liebe Gäste, seid alle ganz herzlich willkommen heute zu diesem Gottesdienst, der vierte Gottesdienst vor der Passionszeit. Ich möchte euch grüßen mit dem Wochenspruch. Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Was ist mir da aufgefallen? Wir sollen zwei Dinge tun. Kommen und sehen. Kommt und seht an. Was sollen wir denn ansehen? Und wohin sollen wir kommen? Der genaue Platz und der genaue Ort wird uns gar nicht hier berichtet und geschildert. Wir sollen einfach kommen. Ich habe so für mich gedacht, vielleicht reicht es auch aus, wenn wir einfach mal unseren Platz wegnehmen und eine andere Perspektive dadurch bekommen. Eine andere Sichtweise. Vielleicht, weil wir dort, wo wir jetzt sind, das nicht sehen, was wir sehen sollen. Kommt her und seht an die Werke Gottes. Ich habe hier ein kleines Büchlein und da möchte ich uns eine kleine Geschichte vorlesen. Da geht es auch um das Sehen und um das Sehen aus einer anderen Perspektive. Ein 92-jähriger Mann beschloss, nach dem Tod seiner Frau ins Altersheim zu gehen. Die Wohnung schien ihm zu groß und er wollte für seine letzten Tage auch noch ein bisschen Gesellschaft haben. Denn er war geistig noch in guter Verfassung. Im Heim musste er lange in der Halle warten, ehe ein junger Mann zu ihm kam und mitteilte, dass sein Zimmer nun fertig sei. Er bedankte sich und lächelte seinem Begleiter zu, während er auf seinem Stock gestützt langsam neben ihm herging. Bevor sie den Aufzug betraten, erhaschte der Alte einen Blick in eines der Zimmer und sagte: Mir gefällt es sehr gut. Sein junger Begleiter war überrascht und meinte, er habe doch sein Zimmer noch gar nicht gesehen. Bedächtig antwortete der alte Mann: Wissen Sie, junger Mann, ob ich den Raum mag oder nicht, hängt nicht von der Lage oder der Einrichtung, sondern von meiner Einstellung ab. Von der Art, wie ich ihn sehen will. Und ich habe mich entschieden, glücklich zu sein. Diese Entscheidung treffe ich jeden Morgen, wenn ich aufwache, denn ich kann wählen, ich kann im Bett bleiben und damit hadern, dass mein Körper dies und jenes nicht mehr so reibungslos schafft. Oder ich kann aufstehen und dankbar sein für alles, was ich noch kann. Jeder Tag ist ein Geschenk. Und solange ich meine Augen öffnen kann, will ich sie auf den neuen Tag richten. Und solange ich meinen Mund öffnen kann, will ich Gott danken für all die glücklichen Stunden, die ich erleben durfte und noch erleben darf. Ich wünsche uns eine neue Sichtweise auf das Sehen, auf die Werke, die Gott für uns bereitet hat. Und ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst.
Kyrie eleison. Christi eleison. Kyrie eleison. Ehre sei Gott in der Höhe Allmächtiger Gott, dein Sohn hat die Mächte und Gewalten überwunden, gegen die wir Menschen machtlos sind. Wir bitten dich, stärke unser Vertrauen in seine Kraft und sei bei uns in Angst und Not. Du bist unser Helfer jetzt und alle Zeit. Amen.
Die Epistel für diesen Gottesdienst steht im zweiten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth im ersten Kapitel. Wir wollen euch, Brüder und Schwestern, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, da wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten und wir dachten, bei uns selbst zum Tode verurteilt zu sein. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit von vielen auf vielfältige Weise um unsertwillen Dank dargebracht werde für die Gabe, die uns gegeben ist. Worte der Heiligen Schrift. Das Evangelium steht bei Markus im 4. Kapitel. Am Abend desselben Tages sprach Jesus zu den Jüngern: Lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich, und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Nachdem wir Gottes Wort gehört haben, wollen wir nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit uns und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, kommt her und seht an die Wunder Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an uns Menschenkindern. Nachher beim Abendmahl, da sprechen wir die Worte: Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Ja, Jesus hat sich uns gegeben. In Brot und in Wein. Wir sind eingeladen zu diesem Gedächtnismahl unseres Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute miteinander Abendmahl feiern und Gott anrufen, nachdenken und ihn natürlich loben und preisen. Ich spreche nachher beim Abendmahl die Einsetzungsworte aus dem 1. Korintherbrief 11, Vers 23 bis 25, ganz bekannte Worte für jeden von uns. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, der verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's und sprach: Nehmt hin, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Nach diesen Einsetzungsworten wird von Paulus noch auf einiges hingewiesen, was für uns auch im Abendmahl wichtig ist. Im 26. Vers spricht er dann weiter, wir verkündigen damit den Tod Jesu. Also wer zum Abendmahl geht, der übernimmt eine Art Verkündigungsdienst in die sichtbare und in die unsichtbare Welt hinein und spricht es aus, dass Jesus gestorben ist für uns, aber eben auch auferstanden. Und dann im 27. Vers, da verweist der Paulus darauf, wer unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch trinkt, der macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Dass wer davon trinkt und isst und nicht unterscheidet, oder in anderen Übersetzungen steht mitunter, wer da trinkt und isst und nicht erkennt oder nicht bedenkt, dass es der Leib des Herrn ist, der isst und trinkt es sich zum Gericht. Was denken wir? Was denken Sie beim Abendmahl? Welche Bedeutung hat für Sie das Brot? Und welche Bedeutung hat für Sie der Wein? Mancher, der nach dem Abendmahl gefragt wird, bezeichnet es als ein Geheimnis des Glaubens. Es passiert mehr im Abendmahl, als dass wir nur essen und trinken. Wie beim Essen vom Baum der Erkenntnis, wo dann die Sünde über alle Menschen kam, kommt ja mit dem Essen des Brotes und dem Trinken des Weines Heil und Vergebung zu uns Menschen. Geheimnis des Glaubens. Keine irdische Gesetzmäßigkeit kann dieses Geheimnis des Glaubens entschlüsseln. Es ist auch kein Rätsel, das man durch lange Überlegen lösen könnte oder durch ein wissenschaftliches Experiment irgendwie beweisen könnte. Es ist und bleibt ein Geheimnis des Glaubens, das wir miteinander praktizieren. Dann kommt der Vers 30. Bei dem muss man die Luft anhalten. Deshalb, sagt der Paulus, deshalb sind unter euch viele Schwache, Kranke und nicht wenige sind entschlafen. Ein Vers, der uns nicht gefällt, nicht? Wenn man das Abendmahl nicht richtig einnimmt, da sagt der Paulus, deshalb gibt es viele Schwache, Kranke und wenige und nicht wenige sind entschlafen. Ein Vers, den die Kirchenleitung hier in diesem grauen Buch bei den Episteln am grünen Donnerstag gestrichen hat. 30, 31, 32, jedes Jahr, wenn ich die Epistel zu grünen Donnerstag höre, stelle ich fest, einfach gestrichen. Das will man nicht hören. In der Lutherbibel, in meiner Lutherbibel steht es aber so. Ich habe schon nach verschiedensten Übersetzungen gesucht. Manchmal ist ja das Hebräische auch schwer zu verstehen. Ich suchte in verschiedenen Übersetzungen nach irgendeinem Übersetzungsfehler, nach einer Erklärung, wie es im hebräischen Denken zu verstehen ist. Aber dieses deshalb hat der Paulus tatsächlich auf die Beschreibung des Abendmahls in Korinth gebracht. Weil sie nicht den Leib im Abendmahl bedenken, unterscheiden oder richtig beurteilen, deshalb gibt es Kranke, Schwache und einige sind verstorben. Manche geht nicht zum Abendmahl, weil das eine falsche Einstellung, falsches Denken Folgen haben könnte, laut Paulus. Wissen Sie, es ist mir noch nie gelungen, im Abendmahl alle Gedanken zum Leib Christi zu durchdenken. Aber ich will auch nicht leichtfertig an einem Abendmahl teilnehmen, gedankenlos zum Abendmahl gehen. Jesus hat uns seinen Geist gegeben. Davon bin ich überzeugt. Und er erinnert uns im Abendmahl an das, was wir bedenken sollen. Die vielen Aspekte der Hingabe, Jesus für uns und für andere Christen zu entdecken und im Abendmahl zu feiern, das ist doch unser Vorrecht als Christen. Aber jeder hat so seine ganz eigenen persönlichen Erfahrungen, Erlebnisse mit Gott. Und ich möchte einfach ein paar Gedankenanstöße geben, was man im Abendmahl bedenken könnte. Nach dem ersten Abendmahl an Gründonnerstag, da ging ja Jesus mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane, wo das Blutvergießen begonnen hat. Jesus hat nach dem Abendmahl an mehreren Stellen über eine Zeit von ca. 18 Stunden, so von 21 Uhr bis nächsten Tag 15 Uhr, sein Blut vergossen, sodass es auch für alle Situationen unseres Lebens eine Sündenvergebung gibt, eine Erlösung gibt, eine Reinigung, eine Heilung, eine Befreiung, eine Versöhnung mit dem Vater, eine Wiedergeburt gibt. Jesus, der wusste ja, wie wir in unserem sündigen Wesen gebunden sind. Und er wusste auch, was wir brauchen, was wir benötigen. Begonnen hat das Blutvergießen im Garten Gethsemane, als er mit dem Vater redete und sich auf den Leidensweg vorbereitet hat. In Lukas 22, Vers 42, da wird berichtet, wie Jesus sagt: Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht dein Wille, sondern deiner geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkt, und als er in Angst war, betete er heftig. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Welcher Kelch könnte hier gemeint sein? Der Abendmahlskelch sicherlich nicht. Da lesen wir: Es verlangte mich, mit euch dieses Mahl zu feiern, hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt. Welchen Kelch fürchtete Jesus so sehr, dass seine Seele von tödlichen Ängsten überrollt wurde? Jeremia spricht im 25. Kapitel die Verse 15 bis 18 über einen Kelch des Zornes Gottes, der durch die Sünden der Menschen bis an den Rand gefüllt ist. Ich denke, Jesus musste diesen Kelch des Zornes Gottes über unsere Sünden für uns trinken. Das ist für ihn so beängstigend, dass Lukas im 22. Kapitel 44 berichtet, dass sein Schweiß wie Blutstropfen wurden, die auf. Jesus wusste, dass er den Tod am Kreuz sterben muss. Er wusste auch, dass er verspottet, angespuckt und beleidigt wird, was seine Seele gekränkt hat. Aber diesen, unseren Kelch des Zornes Gottes, den er vom Vater erhielt, führte doch zur Abkehr von Gott. Eine Situation, die Jesus bis dahin überhaupt nicht kannte. Stellvertretend für uns hat Jesus diesen Kelch hier im Garten Gethsemane vom Vater angenommen, damit er stellvertretend für uns die Strafe auf sich nimmt und der Vater uns die Schuld durch das Blut Christi vergeben kann. Dieser Kelch, der enthielt den Zorn Gottes über die Sünden anderer Menschen, den müssen alle noch trinken, die nicht an Jesus Christus glauben und sich seine Vergebung schenken lassen. Für mich ist diese Tatsache, dass Jesus dies für mich getan hat, ein Liebesbeweis, der mich immer wieder überrollt. Da kriegt man doch Gänsehaut, nicht? Was Jesus da für mich getan hat, kann man mich so sehr lieben? Wie würde es mir vor allem ergehen, wenn Jesus Christus mir nicht durch sein Blut die Vergebung gibt? Im Glauben nehme ich dieses Geschenk immer wieder gerne an. Seine Vergebung, seine Erlösung, seine Heilung, all das bietet er mir im Abendmahl an. Ist das immer unsere Gewissheit, wenn wir zum Abendmahl gehen? Oder gibt es noch weitere Hürden? Es gibt ja immer wieder so Momente im Leben, das merke ich vor allem in meiner Arbeit mit psychisch kranken Menschen, wenn wir so uns unterhalten, es gibt immer wieder so Momente im Leben, da fühlen wir uns angeklagt, trotzdem wissen, dass Jesus für uns ja alle Schuld auf sich genommen hat. Satan, der hatte früher den Platz im Himmel und hat uns Menschen verklagt. An der Stelle zur Rechten des Vaters sitzt aber heute Jesus Christus und er betet für uns, so wie für den Petrus. Jesus versicherte dem Petrus kurz vor seinem Tod, dass er für ihn gebetet hat, dass sein Glaube nicht aufhört. Da Satan uns nicht mehr vor Gott verklagen kann, versucht er es zumindest immer wieder hier auf der Erde, uns zu verklagen. Kennen Sie solche Momente, in denen Sie sich vom Bösen angeklagt fühlen? Viele Christen fühlen sich trotz dieses Wissen, dass sie Sünden vergeben sind, was ja oft im Kopf da ist, aber im Herzen noch nicht so verankert, fühlen sich immer wieder angeklagt im Alltag. Mitunter verklagen wir Christen auch uns untereinander, reden Schlechtes über andere, klagen sie an, und wir müssen halt wissen, Gott hört nicht nur unsere Gebete, er hört unsere Worte, und wenn wir einen anderen Menschen anklagen, dann übernehmen wir so ein Stückchen die Rolle des Anklägers. Mir persönlich hilft in dieser Situation das zweite Blutvergießen. Das zweite Blutvergießen geschieht im Verhör vor dem Hohen Priestern oder dem Hohen Rat, dem Sanhedrin. Hier wird Jesus mit falschen Anschuldigungen in ein Gespräch hineingezogen. Aber Jesus schweigt. Er verweist auf die Zeugen, sein Anwalt ist Gott und Gottes Geist. Das erinnert mich ein ganzes Stückchen, auch immer wieder im Abendmahl, an Jesaja 50, Vers 6. Ich bot meinen Rücken dar, denen, die mich schlugen, und meine Wangen, denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Wir wissen nicht genau, wie es gewesen ist. Im Passionsspiel diskutieren wir da manchmal in Schollau, weil hier steht, rauften, vielleicht haben sie ihn den Bart ausgerissen, aber mit dem Stock wahrscheinlich auch geschlagen. Wie war das vor dem Hohen Rat? Auf jeden Fall hat Jesus dort auch gelitten. So begegnet Jesus in der Anklage. Mit Gewalt versuchten die Priester, ihn in die Anklage zu ziehen. Er sollte sich mit Worten verteidigen. Daher schlugen sie ihn. Aber er hat geschwiegen. Wenn ich mich angeklagt fühle, so hilft mir dieses Beispiel Jesus. Jesus war unschuldig, hat sich nicht verteidigt, er schwieg und er verwies auf die Zeugen. Wir können auch, wenn wir uns angeklagt fühlen, darauf verweisen, dass Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist. Sollte dich eine Anklage belasten, feier doch einfach das Abendmahl. Verweis auf Jesus, der als Fürsprecher uns beim Vater verteidigt. Wir gehören jetzt Jesus Christus und er lässt sich für uns anklagen und verteidigt uns. Das Blut Jesus Christus, das reinigt aber nicht nur unser Herz von den Sünden und erlöst uns von jeglicher Anklage des Bösen, es reinigt auch unser Gewissen. Wir lesen in Hebräer 9, Vers 14, um wie viel mehr wird denn das Blut Jesu Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gottes dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Schon mal zwei Gedanken, die man im Abendmahl bedenken kann. Denken Sie auch manchmal im Abendmahl an die Geißelung, an das Auspeitschen durch die Soldaten. Hier ist seine Haut zerschnitten worden. Nach römischer Art wurde der Mensch von der Schulter bis zu den Schuhsohlen, bis zu den Füßen ausgepeitscht, Stück für Stück. Dabei wurden in dieser brutalen Folter die Haut zerschnitten, in Streifen geschnitten oder teilweise ganz durchgetrennt. Ich will auf Jesaja 53, Vers 3 verweisen, wo wir lesen, er war der Allerverachtetste, der Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Und jetzt kommt das, was wir annehmen dürfen für uns. Für wahr, er trug unsere Krankheit und nahm auf sich unsere Schmerzen. Durch seine Wunden, durch seine Striemen, in anderen Übersetzungen, sind wir geheilt. Sein Leib oder das Brot im Abendmahl dient unserer Heilung. Wir haben die ersten Stationen des Blutvergießens angesehen, aber noch nicht weiter den Leib betrachtet. Das vergossene Blut dient der Erlösung, der Vergebung der Sünde. Der Leib dient nach Jesaja 53 nicht der Erlösung, sondern der Heilung. Zwei Elemente haben wir im Abendmahl, Brot und Wein. Zwei Themen, zwei Wirkungen schwingen mit: Erlösung, Heilung. Wir haben gelesen im 1. Korinther 11, Vers 29 und 30, dass wer davon isst und trinkt und nicht bedenkt, dass es der Leib des Herrn ist, der zieht sich das Gericht zu Leib und nicht Blut, behauptet hier der Paulus. Und deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und nicht wenige sind entschlafen. Sicherlich denken Sie beim Wein an sein Blut, an seine Vergebung. Denken Sie beim Brot auch an die Heilung, an die Gesundheit, körperlich, seelisch und geistig. Und geben Sie das Brot auch dem anderen weiter, mit dem Wissen, dass auch dein Nächster diese Heilung benötigt. Denken Sie an Jesus Christus, ich bin das Brot des Lebens. Oder welche Bedeutung messen Sie dem Leib bei? Durch seine Wunden, durch seine Striemen haben wir Heilung erfahren. Eine Sache, die wir oft bei uns in der Einrichtung, weil ich ja mit kranken Menschen zu tun habe, diskutieren, wie kann das sein? 2000 Jahre später, durch die Striemen, Wunden, haben wir Heilung erfahren. Unsere Krankheit nahm er sich. Es bleibt ein Geheimnis des Glaubens. Das Brot, der Leib, die Heilung im Abendmahl ist genauso wichtig wie der Wein, das Blut, die Erlösung. Aber Paulus stört sich daran, dass man den Leib nicht weiter bedacht hat. Woran könnte es liegen? Warum bedenken wir im Abendmahl lieber das Blut und die Erlösung als das Brot und die Heilung? In Matthäus 9, 1 bis 8, da fragt Jesus mal seine Zuhörer, was ist leichter zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben oder steh auf, nimm dein Bett und geh. Damit ihr aber seht, dass der Menschensohn Macht hat, Sünden zu vergeben, hat er auch geheilt. Die Sündenvergebung, die kann ja keiner prüfen im Abendmahl. Man muss es glauben. Die Heilung müsste man aber eigentlich sehen. Ist das oft die Schwierigkeit, mit der wir kämpfen, dass wir uns lieber auf das Blut und die Sündenvergebung stützen? Für denjenigen, der hier nicht so mitgehen kann, es sind ja mitunter auch Gedanken, die muss man erstmal für sich selber ordnen, hat die Theologie den Leib Christi auch noch ins Gespräch gebracht. Die Gemeinde, auch daran lohnt sich zu denken. Es muss der Leib bedacht werden, und zwar, dass alle Gemeindeglieder gut versorgt werden. Ich will ja niemanden vorschreiben, was er bedenkt. Das muss man dann schon selber entscheiden. Aber ist auch das wichtig, im Abendmahl zu bedenken. Beim Abendmahl wird auch ein Blutvergießen beim Aufsetzen der Dornenkrone uns berichtet. Und wir werden daran erinnert. Was den Menschen auch belastet in unserer Zeit und was oft unterschätzt wird, das sind doch diese Negativaussagen anderer Menschen, die zum Teil bis zu Flüchen reichen. Da redet einer zu seinem Kind, und das höre ich bei meinen Patienten, bei meinen Klienten so häufig, dass sie schon in der Kindheit viel Negatives gehört haben: Aus dir wird nie was. Was soll denn aus dir werden? Du hast schon wieder versagt. Wenn man das ein Leben lang von Kindheit auf hört, dann belastet einen das. Oder der Kollege neben einem, der flucht auf einmal los und schreit, verdammt ich nochmal oder sonst was. Und diese Worte klingen und füllen den Raum. Und die Worte haben Macht. In Krisen fragt sich mancher, was ihn so belastet. Es ist wichtig, auch hier das Blut Jesu zu gebrauchen und sich von den Negativaussagen und den Flüchen zu reinigen und zu befreien zu lassen. Auf dem Leidensweg Jesus gibt es diesen Moment, wo Jesus die Dornenkrone aufgesetzt bekam von den Soldaten und diese Dornen in die Kopfhaut spießten und das Blut floss. Dornen und Disteln, die stehen ja in der Bibel das erste Mal beim Sündenfall. Hier spricht Gott erstes Mal Negatives aus, über die Frau, über den Mann und über den Acker. Die Dornen und Disteln, die gehören damals zu dem Fluch Gottes. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich von ihm ernähren, dein Leben lang Dornen und Disteln soll er tragen und du sollst das Kraut auf dem Feld essen. Wissen Sie, der Acker, die Erde, die war doch bis dahin so gut, dass Gott den Lehm genommen hat und hat den Menschen daraus geformt. Sein Ebenbild hat er aus der Erde geformt. Nun ist dieser Segen, diese guten Worte Gottes in einen Fluch, in eine Negativaussage gewandelt worden und die Erde wurde verdorben. In unserer gefallenen Welt, da hören wir so viele negative Aussagen, viel mehr als positive Aussagen. Besonders die Medien reden ja ständig irgendwas Negatives. Gute, aufbauende, segensreiche Worte, da muss man sich dann schon immer ein bisschen anhalten, dass man die auch weitergibt. Jesus lässt sich diese Krone von Dornen aufsetzen und sein Blut tropft auf die Erde. Das ist für mich so ein Bild, dass er den Acker, der vor dem Sündenfall so gut war, dass eben Gott sein Ebenbild daraus geformt hat, danach aber so schlecht, dass der Mensch unter Mühen den Ertrag erhielt, den hat Jesus sozusagen durch sein Blut wiedergewonnen. Einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft Jesus Christus. Und er schafft diesen Zustand wieder, von dem Gott mal gesagt hat, und siehe, es ist sehr gut. Jesus hat ja immer wieder diese Wiederherstellung der alten Schöpfungsordnung im Blick. Jesus tritt mit der Dornenkrone für diese und alle weiteren Flüche ein. Was dich auch belastet, sein Blut kann dich befreien. Sein Blut kann alle Flüche in Segen wandeln, wie der Segen durch Adam zur Sünde wurde. So kann eben der Fluch durch Jesus zum Segen werden. In Galater 3, Vers 13 lesen wir, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen kommt, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Dieses Blutvergießen unter der Dornenkrone am Kreuz, holzhängend, das ist für mich immer wieder so der Moment, wo Jesus Christus uns ja sozusagen wieder die Erde zurückholt. Es gibt dann noch viele weitere Aspekte, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Jesus hat uns versöhnt mit dem Vater in diesen 18 Stunden. Oder man kann auch noch bedenken, wie Jesus am Kreuz hing und der Soldat mit dem Spieß in die Seite stach und es kamen die zwei Elemente heraus, Wasser und Blut. So berichtet uns das Lukas-Evangelium, die beiden Elemente, die in unseren Sakramenten Taufe und Abendmahl wiederzufinden sind. Und jedes Mal, wenn ich zum Abendmahl gehe, befreit uns Jesus Christus von Sünde, von Anklage, von Flüchen und versöhnt uns und heiligt uns und bringt uns zum Vater zurück. Und nimmt auf sich all unsere Krankheit und unsere Schmerzen. Zum Abendmahl sind wir heute eingeladen. Jeder zu dem, was ihm besonders wichtig ist. Unterscheide nur und bedenke für dich Brot und Leib zur Heilung, Wein und Blut zur Erlösung. Diese Vielfalt im Abendmahl dient nicht zum Streiten, sondern ja, soll uns als Glieder, als Gemeinde zusammenbringen. Was Ihnen heute wichtig ist, muss mir ja nicht so wichtig sein, aber im Abendmahl verbinden wir es miteinander und um Ihres Willen und um meines Willens dürfen wir es im Abendmahl Jesus bringen. Er will uns als Gemeinde zusammen annehmen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.
Thank you.
möchte uns noch ein paar Bekanntmachen. Noch einmal der Spruch für diese Woche. Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Dieser Tag wird sich sehr eignen dafür, wenn Sie heute rausgehen, zu bestaunen bei diesem Wetter die Werke Gottes. Das Dankopfer heute sammeln wir für die eigene Gemeinde ein. Im Anschluss an diesen Gottesdienst laden wir herzlich zum Abendmahl ein und um 11 Uhr zum Kindergottesdienst. Morgen findet die Christenlehre nach Plan statt und ist die letzte vor den Winterferien. Ebenfalls morgen um 19.30 Uhr findet das Allianzgebet der Frauen im Eckzimmer statt. Am Dienstag 16.30 Uhr trifft sich die Jungschar in der Hintertür und um 19 Uhr der Kirchenvorstand im Pfarrhaus. Am Mittwoch ist Konfirmandenunterricht nach Plan und am Freitag 19.30 Uhr Bibelstunde. Am kommenden Sonntag, dem 16. Februar, laden wir wieder 9.30 Uhr zum Gottesdienst ein, diesmal mit Kindern. Nun möchte ich noch was sagen. Im Kirchenforst bzw. im Kirchenwald unten am Stinkenbach fanden Holzfäller-Aktionen statt und da ist auch Brennholz angefallen. Wer Interesse daran hat, Brennholz zu erwerben, kann sich bitte bei mir melden oder beim Neuwirt David, da hat man aber seine Nummer noch nicht gegeben, kommt zu mir. Es wird Brennholz sein, also was am Straßenrand liegt, es wird Brennholz sein, was in Eigenerwerb gemacht wird und es wird Brennholz sein, es liegen dort große Äste, die aufgearbeitet werden können. Es wäre schade, wenn sie liegen bleiben und ja, ich sage es mal, zu Humus werden. Also das kann alles gemacht werden. Wie gesagt, wer Interesse hat, bitte sich bei mir zu melden. Wir wollen nun das nächste Lied singen und die Gaben einsammeln.
Thank you.
Herr Gott, himmlischer Vater, was wir bringen, haben wir von dir empfangen. Nimm diese Gaben an und segne sie. Gieß aus auf uns den Geist deiner unerschöpflichen Freigebigkeit, dass wir deine Gaben weitergeben an die Menschen, die deine Liebe bedürfen. Lob sei dir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wir wollen weiter beten. Allmächtiger Vater, du sprichst uns freundlich an mit Worten, die uns aufrichten. Hab Dank für deine Gegenwart, mit der wir jeden Tag rechnen dürfen, auch heute hier im Abendmahl. Du begegnest uns mit Liebe und mit Verständnis. Deine Liebe übersteigt oft unsere Gedanken und unser Handeln. Wir bitten dich, Jesus Christus, lehre uns, so zu lieben, wie du uns geliebt hast. Zeig uns immer wieder, wo Menschen dich brauchen und wo wir zur Hilfe kommen dürfen. Lass uns in unserer Gemeinde und in unserem Ort Versöhnung stiften, Brücken bauen, wo noch Gräben oder Mauern Menschen trennen. Beweg unsere Herzen und unsere Sinne, damit wir uns auch in die Lage anderer Menschen versetzen können. Lass uns Hilfe anbieten und auch bereit sein, echte Hilfe anzunehmen, auch Hilfe von dir anzunehmen, Jesus Christus, der du uns immer wieder heilen, versöhnen, befreien, vergeben möchtest. Gib auch unserer Kirche die Kraft und den Gedanken zum Frieden immer wieder. Und gib der Diakonie den Willen und die Kraft, die Not unseres Landes, die Not, die in unserem Land herrscht, zu mindern und die Last des Alltags mitzutragen. Der Einzelne, der kann oft wenig bewegen, aber gemeinsam und mit dir können wir als deine Gemeinde Veränderung zum Guten bewirken. So nimm denn unsere Hände und führe uns. Amen. Und gemeinsam wollen wir beten, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun gehet hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.